Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ins Hause einen wunderschönen guten Abend, ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Wie wird wohl eine Hammerwerferin Olympiasiegerin im Zweierbob und mittlerweile Sportmoderatorin? Das wird richtig spannend heute, diese Karriere zu besprechen und dann natürlich alle Feinheiten zum Bobfahren zu erfahren. Wir haben den echten Bob im Studio und werden da gleich mal, ich formuliere es vorsichtig, wir werden da mal versuchen reinzuspringen. Also ich werde es versuchen, in der Probe war es schon hart. Mariama Jamanka, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Danke, schön, dass ich dabei sein darf.
Glaubst du, ich werde es schaffen, reinzuspringen in den Bob nachher?
Du wirst auf jeden Fall reinkommen in den Bob. Gar kein Problem. Rauskommen könnte tatsächlich schwieriger werden. Das ist erfahrungsgemäß nicht ganz so einfach.
Weißt du, warum ich schwitze? Bevor du ins Studio gekommen bist, habe ich mal versucht. Und das Rauskommen, das hat mich zum Schwitzen gebracht. Um Gottes Willen. So, aber dazu dann gleich mehr. Ich habe mal eine Frage, die mir schon seit den Olympischen Spielen von Italien auf der Seele brennt. Da waren ja immer so Drohnen, die da gefilmt haben und die zum Beispiel auch in der Bobbahn und in der Schlittenbahn, wie heißt es jetzt? Rodel und Bobbahn, die immer hinterher geflogen sind nach dem Start. Ich hatte am Anfang immer gedacht, das wäre so eine mit GPS gesteuerte, vorgefertigte Spur. Aber da waren echte Piloten am Werk.
Ja, das war cool. Ich muss auch sagen, ich fand das auch extrem faszinierend. Ich war am Anfang auch ein bisschen irritiert. Ich dachte, was ist denn? Ich dachte, beim ersten Schlitten, den ich gesehen habe, dachte ich, hat der was verloren? Hat der irgendwie in der Bahn was hinterherfliegen? Und dann, eine Drohne. Ja, nö, aber es sind echte Piloten gewesen, die das gemacht haben. Jedes Mal auf neue.
Mariama, freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist. Wir haben gleich viel Zeit, alles zu besprechen. Dankeschön. Und ganz schön, Mariama, dass du eben ganz offenherzig gesagt hast, dieser Olympiasieg, an den Abend danach erinnere ich mich gar nicht mehr.
Ich muss wirklich sagen, also das ist mir vorher und danach auch nie wieder passiert, aber das war ein Abend, der leider nicht in Erinnerung geblieben ist.
Also mit dieser Medaille, wir haben ja die Medaille hier, guck mal, das ist Südkorea 2018, daneben übrigens Silber, Peking 2022, also das ist schon top. Aber lass uns mal 2018 noch mal drauf gucken. Wie überraschend kam der Sieg für dich damals?
Unfassbar überraschend. Also wir haben gar nicht damit gerechnet. Wir sind ja hingefahren, im Endeffekt als Deutschland 2 so gesehen. Und wir haben ja nach dem ersten Lauf auf Rang 2 gelegen. Und das war ja schon, da war ich ja schon völlig verblüfft und dachte mir, naja, du hast so große Namen im Feld. Wir hatten ja nicht nur die anderen Deutschen, wir hatten eine Kaylee Humphries, eine Elana Meyers-Taylor, die ja immer noch fahren und die auch damals schon Olympiasiegerinnen und sowas waren. Und dann lief das aber einfach so weiter. Nach dem zweiten Lauf waren wir auf einmal in Führung. Und wir mussten dann ja auch quasi auf Platz 1 übernachten. Es war wirklich, der ganze Wettkampf war tatsächlich so ein bisschen unwirklich für mich. Und ich muss auch sagen, ich habe ja auch mir nie Zeiten und sowas angeguckt. Also ich wusste auch gar nicht, wie Abstände waren, wie knapp es war. Ich habe da einfach, ich war im Flow quasi.
Lisa Buckwitz war deine Anschieberin. Anschieberin ist diejenige, die dann hinten am längsten läuft in der Anschiebephase und dann reinspringt. Du bist die Pilotin. Und das hatte der Bundestrainer nämlich direkt vor den Olympischen Spielen geändert, weil eigentlich das andere deutsche Team Favoriten sein sollten.
Ja, das war, ich meine, es war im Endeffekt in der ganzen Saison so, dass versucht wurde, das stärkste deutsche Team rauszufinden, um halt die besten Chancen zu haben. Und ich bin ja eigentlich die ganze Zeit mit Annika Dratzek gefahren, mit der ich ja auch im Jahr vorher Europameisterin geworden bin. Aber ja, vor den Spielen hat dann der Bundestrainer entschieden, dass Annika und Stefanie Schneider zusammen das Deutschland-1-Duo sind. Und Lisa und ich waren
Deutschland 2. Und so wurde die 2 die Nummer 1. Ich meine, wir schauen uns einfach den Lauf noch mal an. Also das ist ja wirklich, das sind atemberaubende Bilder, ganz einfach.
Sehr schöne Linie, brillant, Mariama Jamanka, wie sie das macht. Das ist die beste Fahrt überhaupt bei diesen Olympischen Spielen von ihr. 300. sind es nur noch. Mariama Jamanka, wird es Meyers-Taylor? Nein. Ja, ja, Jamanka! Ja, ja, Jamanka! Olympiasiegerin mit einer Wahnsinnsfahrt.
Ich muss ehrlich sagen, ich liebe diesen Kommentar. Ja, ja, Jamanka. Das ist großartig.
Eikalei, ich bin ja jetzt, ich kenne ihn jetzt ja, also damals schon persönlich, aber jetzt auch. Und der war so, der war fertig. Wir waren fertig, er war fertig, wir waren alle fertig.
Aber kannst du dich noch an dieses Gefühl erinnern? Ich meine, da steckt ja auch ganz viel Arbeit dahinter. Und dann fährst du da über die Ziellinie und du weißt, du siehst die Ziffer. Und du weißt, ich bin Olympiasiegerin. Mehr kann man nicht erreichen im Sport.
Ich muss sagen, das waren so Gedanken, die kamen dann so nach und nach. Aber als wir über diese Ziellinie gefahren sind und dann hochgefahren sind und diese Nummer gesehen haben, da war erstmal komplette Leere. Also ich wusste gar nicht, wo oben und unten war. Ich war völlig leer im Kopf. Und das hat echt eine ganze Weile gedauert. Dann kamen auch alle, sind auf uns drauf gesprungen, haben uns umarmt. Also irgendwie alle haben geschrien, Lisa hat die ganze Zeit geschrien. Und die Amerikanerin kam ja zum Beispiel auch, haben uns umarmt und so. Und dann kam das erst so wirklich so, wir sind Olympiasiegerin. Also bis dahin war das wirklich einfach nur so ein, was passiert?
Ja, mega. Und danach kam natürlich noch Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Silber in Shanghai 2022. Damit hast du aufgehört. Also nochmal ein richtig, könnte man fast schon sagen, goldiger Schlusspunkt, wenn es am schönsten ist, aufzuhören. Großartig. Ja. Aber diese Karriere, die hat ja nicht als Bobfahrerin angefangen. Mhm. Die hat ja ganz anders angefangen. Wie sportlich warst du in der Kindheit schon?
Ich war eigentlich immer ein sportliches Kind. Ich war das Kind, was eigentlich alles Mögliche an Sport gemacht hat. Meine Mama hat mich immer irgendwo mitgeschickt. Und ich war beim Reiten, ich war beim Schwimmen, ich war beim Karate, ich war in der Leichtathletik, ich habe kurz Tennis gespielt, ich habe Ballett gemacht. Es war alles dabei, außer Ausdauersachen. Ja. Die mochte ich noch nie. Ja, genau. Und dann war ich halt einfach immer so ein Kind. Ich wollte beschäftigt werden. Ich habe Bewegung geliebt, mache ich heute noch. Und so hat sich dann immer alles so ergeben.
Das Kind ist im Sportverein, bei der Leichtathletik dann intensiver und ist damit weg von der Straße. So, da kann man sich auch sagen, ne? Tatsächlich. Also man muss sich dann keine Sorgen mehr machen.
Wahrscheinlich, wobei ich auch eh ein Kind war, worum man sich, glaube ich, nie Sorgen machen musste. Meine Mama hat immer gesagt, ich war ein relativ langweiliger Teenager. Ich glaube, sie hat jetzt nicht damit gerechnet, dass ihr Kind dann irgendwann den Eiskanal runterfährt und Olympiasiegerin wird. Aber ja, wie gesagt, ich war immer beim Sport. Ja,
und dann kam Hammerwerfen. Mhm. Ich bringe Hammerwerfen und wir zeigen mal ein paar Bilder vom Hammerwerfen. Also ich, bitte berichtigen Sie mich, aber Hammerwerfen und Bobfahren, das sind irgendwie diametral unterschiedliche Disziplinen, möchte ich fast einfach sagen. Aber zumindest ist der Sportsgeist und die professionelle Einstellung wahrscheinlich etwas, was eine Basis sein kann.
Auf alle Fälle. Und tatsächlich ist es insofern gar nicht mal so unterschiedlich, weil das Training, also abgesehen jetzt vom Werfen selber, aber dieses Krafttraining und dieses Schnelligkeitstraining, was jetzt beim Hammerwerfen oder anderen Disziplinen der Leichtathletik passiert, ziemlich ähnlich zu dem, was man beim Bobfahren im Sommer macht. Also es ist immer so eine Pipeline gewesen aus der Leichtathletik zum Bobfahren. Gut, Hammer, meistens waren es Sprinter, ich war dann eine Hammerwerferin, aber du hattest wenigstens Kraft und du konntest rennen. Das waren so die Voraussetzungen. Deswegen hat sich das eigentlich ganz gut ergänzt.
Ja, und wie kam denn so der Change? Wer ist auf dich aufmerksam geworden, zu sagen, Mensch, komm doch mal nach Thüringen, wir haben da vielleicht eine Idee mit dir?
Das war tatsächlich mein Leichtathletiktrainer. Der hat dann irgendwann gemeint, naja, wie wär's mal mit Bobfahren? Er kannte jemanden aus dem Bobverband. Du bist fürs Hammerwerfen halt ein bisschen klein eigentlich. Probier's doch mal damit. Und dann kam tatsächlich jemand vom Bobverband, hat mich und noch eine andere aus meiner Trainingsgruppe quasi gescoutet. Und dann hat er uns erstmal nach Potsdam zu einer Trainingsgruppe geschickt. Und mit denen sind wir dann irgendwann nach Oberhof gefahren worden, sind dann da in Bob gesetzt worden. Da war gerade irgendwie Stützpunkttraining von irgendeinem Nachwuchspiloten. Und der hat uns dann da runtergefahren. Und beim Bobfahren ist das oft so, wenn du aussteigst und dir wird nicht schlecht und du drehst dich nicht um und sagst, wie verrückt ist das denn? Dann bist du eigentlich quasi Bobfahrer. Also ich war dann irgendwie auf einmal Bobfahrerin und dabei.
Wobei, da warst du noch Anschieberin. Eine Anschieberin, der nicht schlecht wird während der Bobfahrt. Weil man muss sich das ja vorstellen, als Anschieberin guckst du nicht nach vorne.
Nee.
Wie ist die Position in etwa?
Im Endeffekt sitzen die Anschieber mit annähernd gestreckten Beinen quasi da. Die Hände sind auch so da in Fußregion. Und dann geht es halt darum, Kopf runter zu machen.
Nur Kopf nach unten.
Richtig. Und der liegt dann oftmals auch zwischen den Knien oder auf der Bremse, je nachdem, weil es halt einfach windschnittiger ist. Also man will wirklich, dass die Anschieber so gut wie möglich unten weggeduckt sind. Und eigentlich soll der Pilot auch nicht so viel zu sehen sein, aber
da muss ja ein Urvertrauen zum Piloten, zur Pilotin herrschen.
Ja, das ist halt auch wirklich so ein bisschen der Faktor, weil als Pilot, du hast einfach die Verantwortung für dich und dein Team. Also jetzt im Monobob nicht, da bist du dann me, myself and I. Aber normalerweise hast du ja dann immer jemanden hinten drin.
Also zwei- oder Vierer-Bob, die klassischen eigentlich.
Richtig. Und das sind halt auch immer so die Sachen bei einem Sturz oder so, was mir als erstes durch den Kopf geht. Also wenn ich mal im Training oder so gestürzt bin, war der erste Gedanke immer, oh Gott, wie geht's ihr hinter mir? Und ich hatte auch ein oder zwei Stürze tatsächlich in meinen Anfangsjahren, wo meine Anschieberin dabei aus dem Schlitten gefallen ist. Und das ist ein ganz gruseliges Gefühl, weil du bemerkst es dann, du rutschst dann ja noch eine Weile auf der Seite und du merkst auf einmal, oh Gott, sie ist nicht mehr da, wo ist sie, wie geht's ihr? Und du weißt es ja nicht. Das ist schon eine Verantwortung, die muss man auch wollen. Es gibt deswegen auch viele Anschieber, die nicht sagen, also die sagen, sie würden nicht Pilot machen wollen.
Ja, und warum wolltest du Pilot machen? Beziehungsweise wer wollte, dass du Pilotin wirst?
Ach, ich fand das eigentlich immer spannend. Ich wollte halt ein bisschen mehr sehen tatsächlich. Mhm. Und ich fand so dieses Gefühl, mit der Geschwindigkeit und mit dem Druck so zu arbeiten, so die Kontrolle zu haben, das Lenken zu übernehmen, spannend. Und damals war es auch so, dass gerade so, ich sag mal, die Generation vorher an Pilotinnen allmählich so aufgehört haben. Das waren ja dann so eine Kathleen Martini, eine Sandra Kiriasis, eine Anja Schneider-Heinze. Und die haben dann halt irgendwann auch neue Pilotinnen gesucht. Und ich, ehrlich gesagt, habe ich mir gar nicht so Gedanken
gemacht. Hallo, hier bin ich.
Ich probiere das mal.
Ich melde mich mal. Ja, und dann, ich meine, bis zum Olympiasieg. Also das ist doch. Ich möchte noch mal ein paar Bilder zeigen, und zwar vom Anschieben. Da sieht man einfach, dass da wirklich eine unglaubliche Power auf die Bahn gebracht werden muss. Also gerade von hinten, vielleicht können wir die Bilder mal zeigen, vom Anschieben am Anfang direkt an der Bahn. Guck mal, da sieht man, mit welcher Kraft nach vorne gedrängt wird. Wir gehen gleich mal in den Bob rein. Wir schauen uns das Ganze mal sehr intensiv an. Aber Stichwort schnelle Beine, die beim Anschieben gefragt sind. Zwei schnelle Läuferinnen. Die hat Christoph Hemker jetzt in Mecklenburg-Vorpommern getroffen. Großartige und mit toller Zukunft versehene junge Frauen.
Das sind die schnellsten Beine Norddeutschlands. Die von Pauline Richter und Johanna Martin. Zwei Freundinnen, 18 und 19 Jahre alt, aus Rostock.
Das ist Pauline Richter. Nach langer Krankheit kämpft sich die Rostockerin wieder ran. Bei den deutschen U20-Meisterschaften holt sie nicht nur Silber über 400 Meter, sondern auch einen Startplatz für die Junioren-EM.
Das ist ein ganz schön weiter Weg jetzt für Johanna Martin. Zweimal zuletzt deutsche Hallenmeisterin, immer noch verdammt jung, macht jetzt erst ihr Abi und muss jetzt diese letzten kurzen Meter nutzen, um noch alles aus sich rauszuholen. Ganz knappes Finish, aber sie schafft das!
Meine Familie ist sehr sportbegeistert, also vor allem mein Opa. Und ich wurde, glaube ich, schon mit 5 Jahren zum Athletiktraining gebracht. Und seitdem bin ich da einfach kleben geblieben.
Durch Mama und Papa, weil die haben auch beide Leichtathletik gemacht. Ja, mir hat eigentlich so das Rundherum Spaß gemacht. Die Abwechslung, Springen, Laufen, bisschen Werfen, die ganzen Spiele.
Frühtraining beim ersten LAV Rostock. 1,5 Stunden noch vor der Schule. Ein tägliches Programm, das die Sprinterinnen nachmittags noch mal fortsetzen.
Ja. Diszipliniert sein, Spaß dran haben und auch wenn es einem nicht so gut geht, auch mal zum Training zu gehen. Natürlich auch Ernährung ist sehr wichtig und ich denke, das sind so 3 Säulen. Also Regeneration, Ernährung und Training und der Spaß daran, das hilft einem dann schon schnell zu laufen.
Dass man halt Personen hat, die einen zu 100% unterstützen, dass man keinen Druck so viel von anderen Leuten bekommt, dass man einen guten Trainer hat. Das ist so das Wichtigste, würde ich sagen.
Pauline trainiert dosiert, kuriert einen Muskelfaserriss aus. Im Sommer hofft sie, wie ihre Mitkonkurrentin und Freundin Johanna, wieder voll durchstarten zu können.
Bei Pauline ist es so, sie ist wirklich sehr, sehr schnell kräftig, unheimlich gut trainierbar. Wenn man da so ein bisschen in den Kraftraum geht, dann reichen 3-4 Tage und dann verdoppeln sich die Muskeln quasi. Also da muss man dann schon aufpassen, dass es nicht zu schnell zu viel wird. Johanna ist zielstrebig, ergebnisorientiert und aus sportlicher Sicht ausgesprochen ausdauernd. Und dadurch auch sehr erfolgreich.
Sie wird 2025 Mecklenburg-Vorpommerns Sportlerin des Jahres.
Johanna Martin. Ihr Jahr beginnt mit einer Fabelzeit über 400 Meter. In der Halle sprintet sie zum Europarekord. Stark auch ihr Auftritt bei der WM der Erwachsenen in der Staffel. Johanna, die schnellste Deutsche.
Die U20-EM in Finnland hätte Johanna ohne Freundin Pauline verpasst. Sie war krank, deshalb fehlte ihr die Qualifikation. Pauline hatte die Norm.
Dann habe ich auf meinen EM-Start verzichtet, damit sie laufen kann. Weil ich war noch nicht so lange in der Saison drin. Und ich hätte ihr das auch viel mehr gegönnt. Also wer sollte nicht laufen, wenn sie...
Ziemlich beste Freundinnen also, die jetzt erstmal in die Schule müssen. Johanna schreibt ihr Abitur, Pauline ist nächstes Jahr dran. Doch wer den Ehrgeiz der beiden Sprinterinnen kennt, weiß, das schaffen sie locker.
Klasse junge Frauen, kann man wirklich nicht anders sagen. Und wenn sie ihre Goldmedaillen in ihren Disziplinen erstmal geholt haben, danach können sie vielleicht noch Anschieberin werden.
Definitiv.
Warum denn nicht?
Auf jeden Fall. Also wir suchen immer, von daher gerne.
Das hier ist der Original-Bob von Laura Nolte, die ja auch in Italien tatsächlich Gold geholt hat. Ja. Ein Zweier-Bob, Silber im Mono. Mhm. Und der wurde zur Verfügung gestellt. Das müssen wir an dieser Stelle noch mal sagen. Da freuen wir uns wirklich drüber, weil wir grüßen ganz herzlich nach Berlin vom Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten Berlin. So, vielen Dank. Das ist auch das Symbol FES, was Sie am Bob gelegentlich möglicherweise auftauchen sehen.
Ich hab's versucht.
So, jetzt erzähl doch mal, was ist so ein Bob eigentlich? Kann man das beziffern, wert?
Diesen Bob tatsächlich ist ein bisschen schwierig, aber es gibt ja verschiedene Schlittenhersteller. Also für Deutschen macht das dieses Institut, also die FES. Private Schlittenhersteller nehmen normalerweise für einen Zweier-Bob zwischen, ich sag mal, 50 und 80.000 Euro und für einen Vierer-Bob dann um die 100.000.
So, da steckt natürlich viel Entwicklungsarbeit dahinter, ja. Viel Windkanalarbeit.
Richtig.
Ich möchte mal ein Detail rausgreifen, und zwar die Kufen. Mhm. Lass uns doch mal, die sind natürlich jetzt hier mit so einem Schoner versehen, die Kufen. Aber was macht so den Unterschied bei Kufen aus?
Also es geht tatsächlich, bei den Kufen geht es viel um den Schliff. Also es sind ja so Rundkufen und man hat sowohl ein Längsrad...
Rundkufen, das ist schon mal interessant, das wusste ich nicht. Und ich dachte, die werden auch spitz oder irgendwie
so. Beim Rodeln ist das so, beim Bob tatsächlich nicht. Und da geht es dann halt viel um diesen Längsradius und um diesen Querradius. Da gibt es unterschiedliche Breiten und so ein bisschen unterschiedliche Formen. Mhm. Und tatsächlich suchen die Piloten sich die Kufen immer nach Bahn, nach Wetter, nach Eisbedingungen und so aus. Also wir haben mehrere Sätze von Kufen und wir testen im Training durch und wechseln die dann auch immer nach Bedarf. Also es ist...
Die Kufe, ist ein für sich, ja. Die Kufe kann den Unterschied machen.
Definitiv. Das ist einer der wichtigsten Teile auf jeden Fall.
Was ich besonders interessant finde, was ich absolut nicht wusste vorher, als Bob-Pilotin bist du auch so eine Art Unternehmerin.
Definitiv. Also wenn wir sagen, wir haben verschiedene Kufen, dann heißt das, Piloten kaufen Kufen. Die Piloten bezahlen in der Regel ihre Anschieber. Die Piloten versorgen dann zum Beispiel jetzt mit Material, besorgen den Transporter, bezahlen die Trainingslage und alles. Das ist halt alles wirklich so ein Kleinunternehmen, teilweise nicht mal so ein Kleinunternehmen. Mhm. Normalerweise, wie gesagt, das ist jetzt hier die Olympia-Lackierung. Normalerweise haben wir dann Werbeflächen auf dem Bob und auf der Kleidung, durch die wir das dann
wieder so refinanzieren können. Ja. Bundeswehr darf man auch nicht vergessen, muss man erwähnen, du bist in der Sportkompanie gewesen. Ja. Also da hast du natürlich auch eine gute Basis gehabt, Förderung auch. Ne?
Auf jeden Fall, ohne wäre das, also so Randsportarten und gerade Bobfahren, das ist so teuer, das wäre ohne Förderung, also bei mir der Bundeswehr, nicht möglich gewesen. Von daher sehr dankbar dafür.
Ich drücke mich so ein bisschen davor. Aber also man macht das ja so. Wir haben jetzt mal die Plätze getauscht. Du bist mal wieder Anschieberin.
Ich bin mal wieder Anschieberin.
So, also du würdest schieben von da, ich würde von hier. Dann würden wir laufen.
Richtig, mit Vollgas.
Ich würde dann springen.
Ja.
Also könnte ich eine Hand hier rübernehmen?
Könntest du, machen viele, habe ich auch gemacht. Genau, und dann würde ich mit beiden Beinen erstmal quasi auf diesen Sitz springen.
Okay. Sandra, sei vorsichtig mit der Kamera, die ist teuer. Ich versuche mal ihm.
Genau.
Nee, aber das mache ich nicht. Ich mach's mal so.
Und dann gehen die Füße quasi rechts und links an der Außenwand rein in den Bob. Und man selber rutscht da in diesen Sitz rein. Genau. Und weiter durchrutschen.
Um Gottes Willen.
Und weiter durchrutschen.
Um Gottes Willen.
Und noch ein Stück.
Ja, warte.
Oh. Genau.
Oh, warte. Sandra, siehst du das mit der Kamera? Kannst du mal reingucken? Ich muss mal eben hier mein T-Shirt runterziehen. So ein bisschen. Oh.
Genau.
Jetzt gibt es diese Klappe, kann ich draufdrücken?
Das wird laut, ja.
Und? Ah.
Sehr gut.
Da waren die Trommelfälle hin. So, jetzt sitze ich drin.
Die Hände gehen jetzt an diese beiden Seile, die in der Mitte sind. Das sind die Lenkseile. Mit denen kann man die Kufen bewegen.
Ja, okay.
Also wenn
siehst
der
du das? Auf dem Boden stehen würde. Hier so, diese beiden.
Genau, und damit würde man dann im Endeffekt den Bob runterlenken.
Warum kein Lenkrad hier oben?
Das gab es früher, aber es ist tatsächlich nicht ganz so sensibel. Das hat man dann irgendwann gelassen. Also in ganz alten Bobs gibt es tatsächlich Lenkräder. Aber trotzdem, diese Seile sind im Endeffekt durch so einen Seilzug hier vorne mit der Achse verbunden.
Und ziehen halt in die entsprechende...
Genau.
Darf ich dich bitten, Platz zu
nehmen? Ich nehme auch Platz, genau.
Nehmen Sie doch einfach mal Platz. Schwingen Sie elegant hinein. So.
Ach ja.
Und wir werden jetzt eine, für Sie vielleicht zu Hause mit nachvollziehen, wir werden jetzt mal eine kleine Fahrt im Eiskanal machen, aus Fahrerperspektive, aus Pilotenperspektive. Guck mal. So, also wem da nicht schlecht wird, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oh ja, das Altenberg, das bin ich.
Ja.
Stimmt, ja.
Das ist ja eine Geschwindigkeit. Das ist wie
Ausfahrt Kurve 9, jetzt geht's auf den Kreisel zu. Genau, das ist die lange gerade zum Luftholen.
Ja.
Und dann schön den Kreisel rausgefahren. Zack. Ja, nicht ganz optimal.
Also, wo verliert man, wo du sagst, nicht ganz optimal? Wenn man anschlägt, links, rechts, das sind die entscheidenden Hundertstel Sekunden, die man verliert?
Auch, aber nicht nur teilweise. Es geht so um wirklich ganz Kleinigkeiten. Also wir reden dann teilweise von 20 Zentimeter Bereichen. Und ja. Da war es tatsächlich so, da war ich dann ein bisschen zu lange. Da habe ich noch sehr viel Druck hinten an der Kurve gehabt und hätte ein bisschen früher rausfahren müssen aus der Kurve. Aber hab's nicht gemacht.
Also das eigentliche Polster holt man sich beim Start erstmal. Was man da verliert, kann man nicht wieder aufholen?
Kann man schon, aber es ist tatsächlich schwierig. In der Regel, es gibt so eine Faustregel, die besagt, eine Hundertstel am Start sind ungefähr 2,5 bis 3 Hundertstel unten. Das heißt, wenn man eine Hundertstel langsamer startet, dann ist man im Ziel dann 3 Hundertstel langsamer. Okay. Aber natürlich kann man durch Fahrweisen oder durch Fehler dann Zeit gut machen oder halt wieder verlieren.
Wie schnell ist dein Rekordtempo gewesen, was du auf der Bahn hattest?
Ich bin in Whistler, das ist die schnellste Bahn der Welt, sie ist in Kanada, war ich bei 150.
Boah,
tatsächlich, ja.
Wow, 150. Also ich frage mich eine Sache. Man kann das ja niemals langsam trainieren.
Das stimmt.
Man muss ja, das ist ja immer eine glatte Bahn. Das heißt, du musst es immer runterfahren und da ist ja auch keine Bremse dran.
Da ist eine Bremse,
aber die macht ja irgendwie, ne? Aber die zerstört ja, dann würde das Eis zerstören. Das
richtig, man darf nicht währenddessen bremsen. Also tatsächlich ist es so, mit Anfängerpiloten nutzt man diese Rodelstarts. Beim Rodeln gibt es ja im Gegensatz zum Bob verschiedene Starthöhen. Also es gibt den Juniorenstart oder Doppelsitzerstart und die sind ein bisschen weiter unten. Und für Anfänger-Bob-Piloten benutzt man dann die Start. Das heißt, die starten dann zum Beispiel in die Kurve 8 oder sowas rein.
Okay, also
und dann bringt man denen das bei und wenn sie es halbwegs stabil können, dann geht man ein bisschen höher. Aber im Endeffekt, ja, es läuft immer darauf hinauf, reinsetzen und runterfahren und hoffen.
Und wenn man es einmal gemacht hat, wenn man sich einmal überwunden hat und das Ding heile runtergebracht hat, ist es dann wie eine Sucht?
Also für mich schon.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich glaube für die meisten Bobfahrer. Also wir lieben, glaube ich, auch alle Geschwindigkeit. Von daher, wir sind da schon so ein bisschen angefixt in der Regel.
So, pass auf, wir machen jetzt mal die Szene. Warum Bobfahrerinnen und Bobfahrer immer so langsam aus dem Bob rauskommen, ne, warum das immer ein bisschen dauert, als wenn die Checkkarten noch zurechtlegen müssten. Wir werden das mal machen. Wir sind durchs Ziel gefahren, wir stehen und jetzt gehen wir raus, okay?
Ja.
Oh, warte. Das erinnert mich an die Szene, als ein 80-Jähriger im Ferrari aussteigen möchte. Also, oh Gott, ich habe schon meinen Ton verloren.
War der Ton?
Ja, das macht nichts, warte. Jetzt rutsche ich hier nach hinten.
Richtig?
Gottes Willen. Sie glauben nicht, was man hier mitmachen muss. Sie glauben es nicht. Ach, den Ton habe ich.
Sehr gut.
Jetzt wissen Sie auch, warum ich am Anfang der Sendung so geschwitzt habe.
Aber das sah sehr professionell aus.
Noch 100 Mal, dann kann ich das.
Auf jeden Fall. Und dann mit Schwung.
Ja, um Gottes Willen. Super, also mega. Der Kopf, der muss natürlich auch mitmachen, um die beste Leistung im richtigen Moment abzurufen. Wie Sportler lernen, in Drucksituationen cool zu bleiben, das zeigt Ihnen Anna Lohmann.
Am liebsten sitzt Niklas Amboss in seiner Einhandsegeljolle Klasse Ilka 7.
Es ist so ein Gefühl, man ist auch wirklich so nah am Wasser dran, das Wasser spritzt einen die ganze Zeit an, also wenn es Starkwind ist. Der Wind, der einem so ins Gesicht bläst, das ist irgendwie so ein freies Gefühl, so mitten in der Natur.
Das 16-jährige Nachwuchstalent segelt für Deutschland, wird im Sportinternat des Olympiastützpunktes Hamburg-Schleswig-Holstein in Kiel-Schilksee gefördert. Bald steht der Wechsel zu den Senioren an. Ein großer Sprung.
Mein Ziel ist da, erstmal den Anschluss zu finden und dann gucken kann, wie weit kann ich es treiben. Schaffe ich es auch irgendwann mal zu Olympia vielleicht. Ja, und einfach jeden Tag mein Bestes geben.
Täglich büffelt Niklas Techniken und Taktiken, pumpt im Kraftraum, gibt mindestens 4 bis 6 Mal die Woche beim Training auf dem Wasser alles. Doch wo Licht ist, ist oft auch Schatten. Mit Erfolg kommt Druck. Und dann kann es schwer sein, das Erlernte abzurufen.
Wenn ich nicht im richtigen mentalen Zustand bin, dann klappt natürlich gar nichts. Also ist beides eigentlich ziemlich gleich wichtig. Ohne das eine geht das andere nicht. Und
dann deshalb trainiert Niklas regelmäßig auch seinen Kopf. Mit Sportpsychologin Konstanze Stolz-Klingenberg macht er Mentalcoaching.
Ja, was mir in der Weltmeisterschaft im Januar so ein bisschen aufgefallen ist, ich muss vielleicht ein bisschen dran arbeiten an Drucksituationen, zum Beispiel wie am Start, wie ich mit denen besser umgehe.
Sie weiß nur zu gut, wovon Niklas spricht. Die Psychologin war selbst 10 Jahre lang Leistungssportlerin im Segeln. Mit Hilfe von Mentaltraining hat sie damals gelernt, mit Drucksituationen umzugehen und gibt ihr Wissen nun weiter. Lange galt der Gang zur Sportpsychologin als Schwäche.
Mit dir stimmt ja was nicht. Man geht zum Sportpsychologen, weil du mit Druck nicht umgehen kannst. Und alle anderen, die können das ja. Und das ist aber, um ehrlich zu sein, Quatsch, weil die allermeisten Athleten lernen das. Genauso wie sie lernen, wie man ein gutes Manöver macht.
Druck kann man auf verschiedene Arten begegnen. Kurzfristig können Entspannungsübungen wie Atemtechniken helfen. Doch für eine langfristige Lösung muss man tiefer rein.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Part ist auf jeden Fall auch, für sich zu prüfen, was ist denn eigentlich das, was den Druck in mir auslöst, warum ich Stress empfinde in der Situation. Weil das ganz häufig Erwartungen von mir selber oder von außen sind oder tatsächlich auch das Thema, wie definiere ich mich selber, worauf baue ich meinen Selbstwert auf? Ist das Erfolg? Ist das immer nur Leistung? Oder darf ich als Person auch einfach so sein, wie ich bin und bin trotzdem gut genug dafür?
Am Selbstvertrauen arbeitet Niklas noch. Doch seine Ausdauer beim Mentaltraining macht sich schon bemerkbar.
Jawohl, jawohl, jawohl. Genau. Und jetzt ziehen. Sehr gut.
Nach einem Jahr schafft er es zwar nicht immer, aber immer öfter, Körper und Kopf in Balance zu halten. Damit er auch die Anweisungen seines Trainers schneller umsetzen kann, gibt Stolz Klingenberg auch dem Feedback zu seiner Kommunikation mit dem Athleten.
Das Boot jetzt kränkst du nochmal, genau, jetzt nochmal nachkrängeln und dann richtig Kerbung aufbauen.
Du achtest, finde ich, total gut darauf, ihm aktiv zu sagen, was er anders machen kann. Also arbeitest ganz wenig mit der Verneinung im Sinne von mach das weniger, sondern sehr aktiv. Genau, was er verändern kann, merkt man, dass er das gut umsetzen kann.
Ja. Aber es geht einfacher als gestern, weil ich mir mehr Zeit lasse.
Auch wenn Niklas am Ende bei den Regatten alleine in seinem Boot sitzt, ein starkes Trainerteam segelt mit.
Wunderbare Bilder, muss man einfach mal sagen. Und dann natürlich auch interessant, wie man mental eben die sportliche Leistung beeinflussen kann. Wie hast du dich mental auf Wettkämpfe vorbereitet?
Ich muss sagen, ich habe tatsächlich in meinem letzten Jahr dann auch mir Hilfe gesucht. Also ich habe mir dann auch tatsächlich einen Sportpsychologen zur Unterstützung gesucht, um halt da für die Wettkämpfe noch so diesen letzten Fokus zu finden. Weil das ist ja auch immer so das Problem. Am Anfang läuft das alles und jetzt auch mit dem Olympiasieg, der ja überraschend kam, da ist man so in so einem Flow drin und dann wird es ja oftmals irgendwann zäh, weil jeder Sportler kommt, glaube ich, irgendwann an einen Punkt, wo es nicht genau, also man weiß nicht genau, warum es nicht läuft, aber es läuft halt nicht und das ist dann immer schwierig gewesen. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ach, ich probiere das mal mit einem Sportpsychologen, kann ja nicht schaden.
Ja, wenn du Instrumente an der Hand hast, können die einem aus so einem Loch helfen oder aus so einem Gedankenwirrwarr, was einen ja total durcheinander bringt, wo man dann Ängste bekommt auch möglicherweise. Und das Gehirn kann ja auch nicht unterscheiden zwischen Ja und Nein. Also wenn du sagst, bitte fahr nicht an die Bande, dann fährst du an die Bande, weil du das denkst nur, fahr Bande. Das ist ganz interessant eigentlich. Man muss da anders, glaube ich, rangehen. Ne?
Ja, auf alle Fälle. Und vor allem ist es ja auch gerade bei Piloten auch immer so ein bisschen so ein Wechselspiel. Man hat halt diesen Start und da ist man aufgepumpt. Man will ja auch 100% geben. Das ist eine Kraftsache. Und danach muss man sich aber in diesen Schlitten setzen. Und dann muss man eigentlich wirklich gefühlt so runterfahren und ganz fein lenken und ganz vorsichtig sein. Und das ist halt so ein... Man macht Fehler, man muss die Fehler aber sofort abhaken und direkt weitermachen. Und das ist ein ganz komplizierter Prozess, sage ich mal.
Sind das auch Erfahrungen, die du mitgenommen hast? Du hast den Bachelor schon im Psychologiestudium, machst jetzt gerade deinen Master. Die du da mit ins Studium reingenommen hast?
Auf alle Fälle. Ich glaube, man lernt in diesen, also jetzt nicht nur beim Bobfahren, aber auch allgemein im Leistungssport lernt man so viel, auch so wirklich über Denkprozesse und was es halt auch ausmacht, wenn man da so ein bisschen versucht, die zu beeinflussen. Weil ja, man kann Denkprozesse beeinflussen, man kann Leute auch, sag ich mal, ein bisschen umkonditionieren, anders zu denken, effektiver zu denken, positiver zu denken. Und das ist halt natürlich schon was einem der Leistungssport extrem beibringt. Mhm. Weil irgendwie muss man ja mit Rückschlägen umgehen lernen. Und da hat jeder so seine eigenen Techniken, aber die helfen einem dann das Leben lang.
Du bist dem Sport weiterhin neben dem Studium auch noch treu geblieben. Wie bist du Expertin für den Bobsport im Fernsehen geworden? Einfach kam einer hin und hat gesagt, Mensch, komm doch mal zu uns.
Also tatsächlich war das ja so. Ich meine, bei mir war es ja so, dadurch, dass ja... der MDR quasi federführend für Bobsport war.
Und der Mitteldeutsche Rundfunk.
Richtig, genau. Der hat uns dann natürlich immer begleitet. Man kannte sich dann natürlich auch schon. Und ich hatte dann während meiner aktiven Karriere auch schon immer so Berührungspunkte und war dann halt mal vor Ort. Also man kannte sich halt schon. Und nachdem ich dann meinen Rücktritt, sag ich mal, verkündet habe, kam so ein paar Wochen später ein Anruf vom Bob-Kommentator von Al Galay. Er meinte, hier, weißt du noch damals, als wir mal drüber gesprochen haben, ob du mal ins Fernsehen willst und du gesagt hast, ja, ja, klar. wie sieht's aus? Und dann war ich halt mit bei der Bob-Berichterstattung dabei. Ich meine, es war natürlich auch toll, also über den Sport reden, den ich so lange gemacht habe.
Ja, na klar. Und jetzt sieht man dich halt ständig im Fernsehen, wenn Olympische Spiele, wie auch immer, du bist mit dabei. Ja. Und, darf man auch nicht vergessen, wir schauen uns mal die erste Moderation an. Mittagsmagazin, ARD Mittagsmagazin. Guck mal.
Und wir beginnen hier im Sport mit Biathlon. Am Wochenende machte der Weltcup in Oberhof Station. Für die Männer gab es da gestern einen zweiten Platz in der Staffel hinter Norwegen. Ein Top-Ergebnis bei schwierigen Bedingungen. Und damit so ein großes Ereignis in Thüringen überhaupt starten konnte, hat eine ganze Region mitgeholfen. Denn der Weltcup ist ja nicht nur für die Athleten wichtig, sondern auch für die kleinen Vereine bzw. ihre Mitglieder. Und dafür stehen die auch gern mal früh auf.
Früh aufstellen ist übrigens das Stichwort. Da müssen wir an der Stelle mal eine Sache sagen. Mittagsmagazin, da gibt es ein Problem für Langschläfer, ne?
Hätte ich das vorher gewusst, dass Mittagsmagazin nicht mittags heißt, sondern 7.30 Uhr Redaktionssitzung, das wäre, glaube ich, weiß nicht, ob ich mir das dann... Nein, ich hätte es natürlich trotzdem gemacht.
Jetzt machst du dein Psychologiestudium, du bist im Fernsehen, hast du einen wirklich großen, tollen Fuß drin, machst die Sache auch ganz toll, bist sehr beliebt übrigens. Gott. Ist tatsächlich, jeder kannte deinen Namen und jeder sagt, ah, die war so super und so weiter. In welche Richtung möchtest du gehen? Wie planst du dein Leben?
Tatsächlich ist es momentan ein bisschen schwierig, mein Leben zu planen. Das klingt seltsam, aber ja, wie gesagt, das Studium ist jetzt halt natürlich schon lange mein Plan gewesen. Also das war ja quasi Plan A und das will ich auf jeden Fall auch beenden. Aber natürlich ist es super, jetzt diese Möglichkeit mit dem Mittagsmagazin und mit dem Fernsehen bekommen zu haben. Und ich habe jetzt auch wieder bei den Spielen in Italien gemerkt, wie toll das halt auch einfach ist und auch mal den Sport von dieser anderen Seite zu erleben. Ja. Und daher, ehrlich gesagt, ich kann gar nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, wo siehst du dich in 5 Jahren? Das ist ganz schwierig. Ich will jetzt irgendwie mein Studium zu Ende bekommen und alles parallel irgendwie weiter unter den Hut bekommen. Mal schauen.
Wenn du Experten als Expertin andere Athletinnen oder Athleten analysierst, du bist dann ja sehr klar in der Expertise. Also du sagst, da waren die Fehler und so könnte man es besser machen. Hören die sich das auch mal an von dir und nehmen die diese Ratschläge an? Ich meine, es ist ja manchmal so eine neutrale Position, die du hast. Aus der neutralen Position kann ja helfen.
Also ich weiß nicht, ob sie darauf hören tatsächlich. Man muss natürlich auch sagen, ich bin jetzt seit 4 Jahren raus. Also die Spiele in Cortina waren jetzt ja natürlich ein kompletter Zyklus, wo ich raus bin. Das heißt, die meisten von den Sportlern waren ja auch meine Teamkollegen. Die kenne ich ja auch. Und wir haben ja uns auch, als ich noch aktiv war, drüber unterhalten. Und in der Regel, wenn man als Pilot eine Bahn runterfährt und Fehler gemacht hat, dann weiß man das. Ja. Und dann ist das immer eher so ein...
Dann spürt man das auch. Dann wackelt es im Bock.
Das sieht man, das fühlt man. Und wenn ich da unten stehe und sage, Überfahrt 3-4 war Mist, weißt du selber, ne? Dann ist das eher so ein gemeinschaftliches, naja, ja klar. Aber ich glaube, als Pilot ist man sowieso immer offen. Also man kriegt ja auch immer auch mit den Trainern immer ganz viel Feedback und so. Also die hören sich das wahrscheinlich an. Ich weiß nicht, ob sie auf mich hören, aber es ist schon oftmals so, dass man eher so auf so einer gemeinsamen Kommunikationsebene noch ist.
Von der Überfahrt 3-4 kommen wir jetzt zu den Olympischen Spielen. Olympische Spiele, das ist natürlich Sport, logisch. Aber natürlich verändern Spiele auch eine Stadt, eine Region. Meistens positiv. Dennoch gibt es auch Gegner. Stefanie Kühne über das Für und Wider von Olympischen Spielen in Hamburg.
Das Velodrom im Hamburger Stadtteil Stellingen. Aktuell steht die Radrennbahn still. Die Deckenkonstruktion ist marode, droht einzustürzen.
Ja, das ist natürlich sehr traurig anzuschauen, dass jetzt, wo auch das Wetter so schön ist und die Radsportsaison beginnt, hier alles brach liegt und uns diese Trainingsstätte genommen wird.
Doch es gibt vermeintlich gute Nachrichten. Es soll ein neues Velodrom geben und, sollte sich Hamburg für olympische Sommerspiele bewerben, könnten die Pläne sehr schnell an Fahrt gewinnen.
Bahnradsport ist eine Disziplin, mit der wir in der Vergangenheit immer sehr, sehr erfolgreich waren, Medaillen gewonnen haben. Und mit einem neuen Velodrom könnten wir den ganzen Radsport in Hamburg auf ein anderes Niveau heben.
2036, 2040 oder 2044 will die Stadt die Spiele in den Norden holen. Geplant eine Eröffnungsfeier mitten auf der Binnenalster. Hamburg träumt groß.
Der Bund hat eine Olympia-Garantie abgegeben. Das heißt, auch öffentliche Mittel werden in diese Stadt fließen, die sonst nicht hierher fließen. Das ermöglicht Hamburg, Zum Beispiel eventuell die Sanierung, Modernisierung des Hauptbahnhofes und ermöglicht es auch, den öffentlichen Nahverkehr noch besser auszubauen. Davon profitieren am Ende alle Hamburgerinnen und Hamburger.
Eine Chance für alle, so stellt es die Stadt dar. Aber die Linke und die Initiative No Olympia haben ihre Zweifel. Fast 20.000 Unterschriften gegen die Bewerbung konnten sie innerhalb kürzester Zeit sammeln.
Das Geld muss irgendwo herkommen. Also wird man gucken, wo können wir weiter kürzen. Wir erleben heute schon, dass gerade im Kinder- und Jugendbereich viel Geld gekürzt wird. Das wird also ungerechter, unsozialer. Das Zweite ist, dass wir für ganz Hamburg davon ausgehen können, dass die Mieten weiter steigen werden. Und wir haben jetzt schon extrem hohe Mieten. Wer soll das dann noch bezahlen?
Hamburg ist nicht der einzige deutsche Bewerber. Die Regionen Rhein-Ruhr, Berlin und München bewerben sich ebenfalls. Doch bevor der Deutsche Olympische Sportbund entscheidet, liegt in Hamburg noch ein Referendum. Allein das soll ungefähr 7 Millionen Euro kosten. Schon 2015 entschied sich die Stadt gegen Olympia. Der Senat ist in Hab-Acht-Stellung.
Viele wissen noch nicht, dass Olympia jetzt nicht diese riesen Kosten und große Verschuldung für den Staat mit sich bringt. Das denken viele. Tatsächlich haben wir aber auch sehr hohe Einnahmen. Und es muss an keiner Stelle irgendwas gespart werden für Olympia. Im Gegenteil, ich würde mir Sorgen machen, wenn Olympia in eine andere Region Deutschlands geht, weil das natürlich auch massive wirtschaftliche Effekte auslöst, positive in der Region, die dann Hamburg nicht hätte.
Eine genaue Kostenaufstellung für die Ausrichtung der Spiele will die Stadt in den kommenden Tagen veröffentlichen. Am 31. Mai können sich dann die Bürgerinnen und Bürger entscheiden.
Ich finde es gut, wieso nicht? Wir sind eine sportliche Stadt, dann kann doch auch hier Sport einziehen. Ich finde das richtig gut.
Nein, weil der politische Rückhalt fehlt in der breiten Bevölkerung. Wohnungsnot und so weiter.
Ja, ich glaube, die Stadt profitiert davon. Also man sieht es ja in München. Die haben ja auch ganz viel noch davon, dass sie 1972 da die Spiele durchgeführt haben.
Die Auswirkungen sicherheitstechnisch, der Olympische Sportbund und diese ganze Politik, die dahinter steckt, die kann ich nicht gutheißen.
Einerseits ist es natürlich schön für so eine Stadt in Hamburg. Andererseits ist es nicht verständlich, welche finanziellen Folgen unter anderem es für die Stadt hat.
Von Seiten der Stadt hofft man auf ein klares Ja.
Ja, dafür müssen natürlich auch die positiv gestimmten Menschen zu dieser Abstimmung gehen, damit es überhaupt so weit kommen kann und nicht zu Hause bleiben. Logischerweise. Was hältst du von Olympischen Spielen jetzt in Hamburg? Ist das eine Chance oder ein Fluch? Wie beurteilst du das als jemand, die bei Olympischen Spielen war mehrfach?
Auf jeden Fall eine Chance. Und gerade nach den Spielen, wo ich vor Ort war, noch viel mehr. Also ich hoffe wirklich, ich bin Berlinerin, mein Herz schlägt natürlich für Berlin, aber ich drücke auch Hamburg die Daumen, weil ich glaube, das ist für die Stadt super, für das Land super und auch für die Leute. Das ist so eine tolle Chance auf jeden Fall.
Wobei wir natürlich auch noch München haben. Ne? München ist auch im Rennen ab 2036. Spiele, um die geht's.
Also ehrlich gesagt, wenn es irgendein deutsches Stadt oder Region macht, dann bin ich da schon zufrieden. Aber natürlich wäre es hier oben ein bisschen schöner.
Ist ja auch eine tolle Geschichte, als Sportmoderatorin bei Olympischen Spielen dann dabei sein zu können.
Heimspielen.
Das ist ja, also mehr geht ja im Grunde gar nicht.
Auf jeden Fall.
Ich danke dir ganz herzlich. Das war so toll mit dir, mal endlich in einem echten Goldbob auch tatsächlich zu sitzen. Also die beiden Goldmedaillen liegen hier. Viel Erfolg weiterhin. Wir sehen dich nächste Woche wieder beim Mittagsmagazin.
Das übernächste Mal. Ende März dann.
Ich schalte jede Sendung schalte ich ein.
Danke.
Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Morgen 60.000 Kilometer und zwar zu Fuß. Morgen kommt nämlich Christine Türmer zu uns. Die meistgewanderte, schöne Formulierung, die meistgewanderte Langstreckenwanderin überhaupt. Morgen. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen. Schönen Abend.